Deutschlandfunk. Der Tag.
Ich meine, eigentlich ist doch völlig wurscht, was jetzt der Laschet in Nordrhein-Westfalen macht. Ja, wichtig ist doch, was wir hier machen.
Okay.
Die Pandemie ist jetzt nicht gerade das richtige Feld, um Grundsatzdebatten über den Föderalismus zu führen, nicht?
Naja gut, wenn Winfried Kretschmann nicht über den Föderalismus debattieren möchte, dann würde ich sagen, reden wir heute einfach über die parlamentarische Demokratie. Denn da sehen viele JuristInnen gerade schon Anlass für eine Grundsatzdebatte. Es geht nämlich darum, wer eigentlich entscheiden darf in der Corona-Krise, welche Maßnahmen umgesetzt werden. Denn Gesetze werden ja eigentlich vom Parlament verabschiedet, im Moment entscheidet aber allein die Exekutive. Und da bleibt schon so ein bisschen der ein oder andere demokratische Diskurs auf der Strecke, so zumindest die Befürchtung. Wie es anders gehen könnte, das besprechen wir gleich. Und ja, Winfried Kretschmann hat insofern recht, wir schimpfen ja immer gerne über den deutschen Föderalismus, wo 16 Bundesländer derzeit eben 16 unterschiedliche Herangehensweisen an Infektionsschutzmaßnahmen haben. Aber alles zentral zu regeln, das funktioniert eben auch nicht unbedingt. Das zeigt sich jetzt zum Beispiel in Frankreich, wo der Zentralstaat viele Befugnisse hat und naja, laut Johns Hopkins Universität gibt es dort inzwischen fast 800.000 positiv getestete Personen. Deshalb gucken wir heute mal die Entwicklung in unserem Nachbarland etwas genauer an. Der Tag im Deutschlandfunk, ich bin Ann-Kathrin Büsker. Moin! Krisenzeiten sind Zeiten der Exekutive, wo schnelle Entscheidungen getroffen werden müssen, um auf etwas reagieren zu können, um die Menschen, die Bevölkerung zu schützen. Derzeit sind es die Landesregierungen vor allem, die die Corona-Schutzmaßnahmen bestimmen. Heute wieder gemeinsam in Berlin, wo sich die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin zusammensetzen. Danach werden die Ergebnisse dann in Pressekonferenzen bekannt gegeben, im besten Fall auch noch ein bisschen erläutert. Anschließend wird dann in Talkshows, Podcasts oder auf YouTube darüber gestritten. Aber eigentlich haben wir auch noch ein Parlament, den Bundestag, wo Entscheidungen getroffen werden, der Ort für politische Diskussionen ist, die dann wiederum eine Meinungsbildung möglich machen sollen für die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes. Und zunehmend stellt sich die Frage, muss das Parlament bei Corona-Fragen mehr mitreden können? Das ist jetzt nicht nur eine politische Frage, sondern auch eine rechtliche. Und es steht auch die Frage im Raum, ob all die Corona-Schutzmaßnahmen nicht eigentlich ja, in einem echten Gesetz verankert werden müssten. Die einzelnen Aspekte, die erklärt uns jetzt Gudula Geuter aus unserem Hauptstadtstudio. Gudula, das ist schon ein ziemlich komplexes Thema, deshalb beginnen wir vielleicht mit einer Grundsatzfrage. So wie es aktuell läuft, ich habe es ja gerade erklärt, ist es eigentlich grundsätzlich rechtlich in Ordnung?
Man muss sich nochmal überlegen, was dahinter steckt. Es ist nämlich sehr wohl der Gesetzgeber, und zwar der Bundesgesetzgeber, der eigentlich die Hand da drauf hat. Denn das, was die Ministerpräsidenten für ihre Länder da jeweils machen, die einzige in Klammern gesagt, die dabei eigentlich nichts zu sagen hat, ist die Kanzlerin. Die Ministerpräsidenten der Länder führen ein Bundesgesetz aus. Und das ist das Infektionsschutzgesetz, und zwar eine Generalklausel in Paragraph 28, wo im Prinzip drin steht, die Behörden treffen die notwendigen Maßnahmen. Das hat man noch mal so ein bisschen ergänzt zu den Anfangszeiten, diesen sehr stürmischen, diese Generalklausel. Aber im Prinzip ist das dieser dürre Satz, und das ist es, was die Länder jetzt ausführen. Das heißt, wir sind nicht bei dem klassischen Föderalismusproblem, dass das an sich sowieso Ländersache wäre, sondern wir sind bei der Ausführung des Infektionsschutzgesetzes als Bundesgesetz.
Weil wir in einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite uns befinden. Habe ich das richtig zitiert?
Das ist die eigentliche Änderung, die der Bundestag eingeführt hat im März, April, überhaupt diese Kategorie zu schaffen. Und da gibt es eine ganze Reihe von möglichen Maßnahmen, die da aufgeführt sind. Das sind dann eben auch die Möglichkeiten für Herrn Spahn als Gesundheitsminister Verordnungen zu erlassen und so weiter. Das ist dann auch beschränkt bis nächsten März. Mhm. Aber erstmal ist das eben eine Grundlage, und auch die kommt eben aus dem Infektionsschutzgesetz.
Aber hat das Parlament, als es dem zugestimmt hat, diesem Satz, dieser Erweiterung, sich sozusagen selbst entmachtet?
Erstmal ja. Mhm. Es hat erstmal gesagt, wir machen die Generalklausel und sonst nichts. Das muss natürlich nicht so bleiben. Entmachtung wäre ja dauerhaft, und das Parlament kann das jederzeit wieder an sich ziehen und kann eben zum Beispiel in einem 28a sagen, wie solche Maßnahmen aussehen können oder ähnliches. Also Entmachtung muss nicht das letzte Wort sein, aber sie haben erstmal tatsächlich entschieden, Stunde der Exekutive, das Parlament ist außen vor. Und das hatte ja auch mal einen Sinn. Das hatte den Sinn nicht nur, dass es schnell gehen musste, sondern dann auch, dass man nicht wusste, wie sich die Epidemie in Deutschland entwickelt und dass man auch gar nicht wusste, was das überhaupt für eine Krankheit ist und was für Maßnahmen da überhaupt angezeigt sind. Das ist ja heute etwas anders.
Also zu dem Zeitpunkt konnte man es noch gar nicht absehen und wahrscheinlich sind auch viele davon ausgegangen, dass es erstmal ein kurzfristiger Fall sein wird. Nun haben wir aber das Problem, dass wir von dieser Pandemie wahrscheinlich voraussichtlich noch länger was haben und da wird es dann tatsächlich irgendwann rechtlich bedenklich.
Also es gibt einige Leute, die sagen, das war von Anfang an rechtlich bedenklich. Das ist eine Generalklausel, die so eigentlich nie gemeint war. Das, was da jetzt passiert, sind ja nicht spezifische Zugriffe auf einzelne Leute. Das ist das, was mit dieser Generalklausel eigentlich gemeint ist, sondern dieses Flächendeckende, was das hat, mit Wirkungen für jedermann. Da haben eben Leute von Anfang an bezweifelt, ob das ausreicht. Gerichte haben das teilweise in Nebensätzen so ein wenig bezweifelt, aber im Prinzip immer gehalten. Die Frage ist, ob das eben jetzt so bleibt, weil die Begründung dafür eben immer mehr verloren geht. Du hast es gesagt, der eine Grund ist eben, dass uns das noch länger erhalten bleiben wird. Der andere Grund ist, dass die Zahlen eben wieder steigen und damit auch die Eingriffsintensität der Maßnahmen wieder steigt. Und es gibt einfach diese Regel, das ist die Wesentlichkeitstheorie, dass Wesentliches vom Gesetzgeber zu entscheiden ist. Und das gilt eben gerade bei Grundrechtseingriffen. Und da ist eben schon die Frage, ganz abgesehen von dem Verfahren, auf das wir vielleicht auch noch kommen, das sehr wichtig ist im Gesetzgebungsprozess, aber auch einfach die Frage, dass die gewählten Parlamentarier die Verantwortung dafür übernehmen, was da passiert. Das ist nicht unwichtig.
Aber die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten können ja auch die Verantwortung dafür übernehmen, theoretisch.
Ja, und das also für eklatant verfassungswidrig, glaube ich, hielt das auch niemand, dass man das am Anfang so gemacht hat. Das ist nur eben nicht der Entscheidungsweg, der in einer parlamentarischen Demokratie eigentlich vorgesehen ist. Das ist eher eine Notmaßnahme.
Und im Prinzip haben wir durch diese Notsituation unser eigentliches parlamentarisches System erstmal außer Kraft gesetzt.
Das darf eben nicht passieren, dass das außer Kraft gesetzt ist. Es galt nie, Not kennt kein Gebot. Es haben ja auch relativ bald Gerichte angefangen, die einzelnen Maßnahmen auf Verhältnismäßigkeit zu untersuchen. Wir haben ja kein Notstandsrecht. Das heißt, man arbeitet mit einer Notstandssituation im normalen Gefüge. Und da kann es eben so eine kurzfristige Aufgabenverlagerung geben. Das darf aber eben nicht so sein, dass man damit tatsächlich die Entscheidungswege außer Kraft setzt. Und verstetigt schon gar nicht.
Okay, und inwieweit gibt es jetzt tatsächlich in der Politik aktuell schon ein Problembewusstsein dafür?
Es gibt ein sehr starkes Problembewusstsein außerhalb der Politik, nämlich in der Rechtswissenschaft. Das gibt es seit längerem und es haben gerade noch mal 6 sehr hochmögende Professoren gemeinsam da ich glaube, 15-seitigen flammenden Appell veröffentlicht. Michael Heinig, Oliver Lepsius, Christoph Möllers und andere, dass eben ein solches Gesetz wirklich auch aus der Struktur der Verfassung und unserer Demokratie nötig wäre. In der Politik ist das sehr unterschiedlich angekommen. Es gibt jetzt, und das ist ganz neu, Bestrebungen in der SPD. Das ist der rechtspolitische Sprecher Johannes Fechner, der sagt, es gibt jetzt Anhörung, unter anderem eben mit den Leuten, die ich jetzt aufgezählt habe, durch die Rechtspolitiker, durch die Gesundheitspolitiker. Und das soll Ende des Monats Thema in der SPD-Fraktion sein, mit dem Ziel, da tatsächlich auch zu einem Gesetzentwurf zu kommen, das ist der Plan Fechner, das ist kein Plan Koalition, der möglicherweise noch in ein Gesetz in diesem Jahr münden sollte. Fragt man bei der Unionsfraktion nach, ist es schon mal schwer, überhaupt einen Ansprechpartner für dieses Problem zu finden. Fragt man bei den Ministerien, die ja mindestens eine Formulierungshilfe vorlegen müssten, nach. Zuständig formal ist das Gesundheitsministerium, in der Sache sicherlich näher dran ist das Justizministerium, sagen die beide, wieso geht doch im Prinzip. Also da ist sehr wenig Bewusstsein da. Das muss wirklich aus dem Parlament kommen, damit das Thema wird.
Und was sollte ein solches Gesetz dann regeln?
Das ist damit noch überhaupt nicht gesagt, was in einem solchen Gesetz drinstehen könnte. Da gibt es im Prinzip zwei Möglichkeiten. Ja. Und das ist eben auch etwas, was man jetzt einfach mal anfangen muss zu überlegen. Oder das muss man irgendwann anfangen zu überlegen. Die beiden Möglichkeiten sind, entweder man macht das, wie das zum Beispiel Spanien auch macht und viele andere Länder, dass man zentral Schwellenwerte vorgibt und bestimmte Umstände vorgibt, unter denen bestimmte Maßnahmen greifen. Das wäre die bundesweite Variante. Die andere Variante wäre, dass man einen Instrumentenkasten bereitstellt und da deutlich mehr Entscheidungsspielraum für die Länder ließe. Das kann auch noch gehen, nur dann wären wenigstens die Maßnahmen schon mal einheitlicher. Mhm. Und die Frage wäre dann, unter welchen Voraussetzungen man den Ländern noch Spielräume belässt, diese Maßnahmen zu ziehen oder nicht zu ziehen. Was in dem Gesetz drinsteht, ist nicht so wichtig, wenn man wirklich nach diesen demokratischen Vorgaben geht, sondern das zur Verfügung stellen, also dass wirklich die Maßnahmen durchdacht haben und Verantwortung dafür zu übernehmen, ist das Wichtige, weil das eben auch am Verfahren hängt. Also ein Gesetzgebungsverfahren unterscheidet sich eben völlig von so einem Verordnungsverfahren, wie wir das jetzt in den Ländern sehen. Mhm. Ein Gesetz wird begründet. Mhm. Es wurde einmal das Infektionsschutzgesetz begründet, nur natürlich überhaupt nicht mit dem Blick auf die Maßnahmen, die die Länder jetzt auf der Grundlage erlassen, weil die niemand vorhersehen konnte. Die Verordnungen werden nicht begründet, die werden in Talkshows begründet, die werden in Pressekonferenzen begründet, aber die Verordnungen selbst haben keinen Begründungsteil. Das heißt, man kann auch jetzt die Sinnhaftigkeit nicht anhand der Begründung hinterfragen, weil man nur das Ergebnis sieht. Genauso in dem Entstehungsprozess. Es ist im Gesetzgebungsverfahren eben so, dass es öffentliche Anhörungen von Experten gibt, da kommen verschiedene Leute zu Wort, die auch von verschiedenen Fraktionen dazu berufen sind. Das heißt, man hat ein viel größeres Spektrum erstmal und das ist öffentlich. Das kann jeder nachvollziehen. Und man hat eine öffentliche Debatte. Das heißt, auch die Skeptiker, die im Parlament vertreten sind, kommen in diesen geregelten Verfahren zu Wort. Und es müssen nicht Skeptiker sich ausschließlich auf Demonstrationen auf der Straße ein Betätigungsfeld suchen. Also das sind so diese demokratietheoretischen Unterschiede.
Also das heißt, ganz zugespitzt formuliert, ein solches Gesetz wäre demokratischer, als wenn in kleinen Runden über Verordnungen entschieden wird.
Ja, mit dem eben, mit der Besonderheit, dass man das als solches wichtig finden muss, weil, wie gesagt, das Ergebnis sich vielleicht gar nicht so sehr unterscheiden würde. Aber der Prozess ist eben ein anderer.
Ein längerer Prozess aber doch auch, oder? Also das würde doch vermutlich auch die ein oder andere Maßnahme etwas verzögern.
Das ist ein längerer Prozess, es ist Sinn der Sache. Es ist ein überlegterer Prozess und das spricht aber eben dafür, möglicherweise nicht ganz konkret die Maßnahmen da reinzuschreiben, sondern noch Spielräume für die Anwendung und Umsetzung zu lassen. Aber dass Gesetzgebungsverfahren eben auch verzögernde Momente haben, das ist kein Unfall, sondern das ist Teil des Systems. Mhm. Das ist gewollt.
Das heißt, man stellt quasi durch so ein Gesetz den groben Rahmen, der die Orientierungshilfe bieten kann für Corona-Maßnahmen und dann können aber zum Beispiel die einzelnen Bundesländer, weil wir haben ja immer noch Föderalismus, das für sich passend ausgestalten?
Wie gesagt, das wäre eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit wäre, dass der Gesetzgeber da schon selber Schwellenwerte oder Ähnliches formuliert. Das müsste man jetzt entscheiden. Es war im Übrigen immer schon geplant, das irgendwann zu entscheiden. Die Koalition hatte verabredet, ich hatte es eben gesagt, diese epidemische Notlage ist befristet erstmal bis März. Und ursprünglich, als man auch dachte, das wäre dann vorbei, hat man gesagt, dann würde man das danach auswerten und dann das Gesetz entsprechend ändern. Und diese Bestrebung, das jetzt vorzuziehen, das ist eben das Neue.
Wir diskutieren ja derzeit ganz viel über die Verständlichkeit von Maßnahmen. Du hast das in deinen Antworten auch schon durchklingen lassen. Wären solche Debatten aus deiner Sicht also tatsächlich hilfreich, um Akzeptanz für Maßnahmen zu schaffen?
Das ist zumindest die Hoffnung, die damit einhergeht, weil so ein parlamentarisches Verfahren für Leute, die an die parlamentarische Demokratie glauben, eben auch einen befriedenden Effekt hat. Weil man weiß, dass die Sachen abgewogen wurden, dass sie diskutiert wurden, dass andere zu Wort gekommen sind. Da wird man nicht jeden mit erreichen, aber es ist sicherlich ein wesentlicher Punkt.
Bei der Betrachtung der Corona-Pandemie darf man nicht immer nur in den eigenen Vorgarten gucken, sondern muss auch mal über den Zaun hinwegschauen, wie es denn eigentlich in den anderen Ländern so läuft. Finde ich, weil es das politische Vorgehen in Deutschland eben auch noch mal besser vergleichbar macht. Ich nenne jetzt ein paar Zahlen, rein um das Verhältnis klar zu machen, bitte nicht erschrecken. In Deutschland haben wir heute laut RKI über 5.100 neue positiv Getestete. Die Niederlande hatten am Montag über 7.000 registrierte Neuansteckungen. Dort stehen dann jetzt auch wieder starke Einschränkungen an. Polen registriert heute über 6.500 positiv Getestete, Tschechien über 8.000. Großbritannien 17.234 Neuansteckungen. Frankreich hatte kürzlich 27.000 Neuansteckungen an einem Tag. Diese Zahlen, die sind auch ein Ergebnis nicht konsistenter Politik. Das wird unser Frankreich-Korrespondent Jürgen König gleich erklären. Denn im Angesicht dieser Zahlen, da reibt man sich schon ziemlich überrascht die Augen.
Also was man von Ärzten oder auch Wissenschaftlern immer wieder hört, ist die Klage darüber, dass Frankreich viel zu spät angefangen hat zu testen. Mhm. Warum? Weil man einfach nicht die Kapazitäten dafür hatte. Noch im Mai oder Juni kam man nicht über so, sagen wir, 300.000 Tests pro Woche hinaus. Die Millionengrenze wurde erst im August erreicht. Darüber haben sich hier immer wieder Ärzte aufgeregt. Die Regierung hatte ihre Anti-Corona-Strategie unter dieses Motto gestellt, teste, trace, isole. Also testen, bei positiv Getesteten die Kontakte zurückverfolgen und dann den Patienten isolieren. Und da muss man sagen, diese Strategie ist nach französischer Expertenmeinung einfach nicht aufgegangen. Eben weil man viel zu wenig getestet hat, weil man entsprechend weniger Kontakte zurückverfolgen konnte und entsprechend auch weniger isolieren. Hinzu kommt, dass vom 11. Mai an, also da wurde die Ausgangssperre aufgehoben und dann bis in den Sommer hinein, hat man immer nur Schutzmaßnahmen gelockert. Mhm. Also man hat immer nur Restriktionen zurückgenommen. Die Zahl der Corona-Toten ging kontinuierlich zurück und beides hat so, ja, das Gefühl hervorgerufen, Corona ist durch, die Sache ist überstanden und ging dann entsprechend lax mit den empfohlenen Sicherheitsmaßnahmen um. Insbesondere an den Stränden und Partymeilen Südfrankreichs. Und ich kann mir das auch vorstellen, das ist einfach Mittelmeer, ja, da ist es abends um 11 noch 27 Grad heiß und so. Da ging es schon mächtig ab.
Ja, und ich meine, das erleben wir ja auch in Deutschland, dass alle den Sommer auch so ein bisschen zum Durchpusten und den Kopf frei bekommen genutzt haben. Wie sieht denn das aktuell in den Krankenhäusern in Frankreich aus?
Also im Moment liegen die Testzahlen kontinuierlich bei rund 1,2 Millionen Tests pro Woche. Im Großraum Paris fallen inzwischen 17% der Tests positiv aus. Ein sehr hoher Wert. Entsprechend viel haben die Krankenhäuser zu tun, insbesondere eben in Paris. Aber allgemein im ganzen Land wird die Lage allmählich bedrohlich. An den Kliniken in vielen der, ich glaube insgesamt sind es 9 Metropolregionen, da ist im Schnitt schon mehr als ein Drittel aller Intensivbetten belegt. An manchen Standorten ist es fast die Hälfte. Für Paris gibt es auch konkrete Zahlen. Paris hat 39 Krankenhäuser und da hat der Direktor der Klinik oder eines Klinikverbandes gewarnt, also auf den Intensivstationen könnten Ende Oktober, also in 2 Wochen, schon bis zu 1.000 Corona-Patienten liegen. Damit wären dann 90% der Normalkapazitäten erreicht. Und also das ist schon eine wirklich bedrohliche Situation. Dann kommt noch hinzu, dass das Personal unzufrieden ist. Mhm. Da nach ihrer Meinung oder nach seiner Meinung die Regierungszusagen für höhere Löhne, bessere Arbeitsbedingungen und so weiter, das sei alles nicht wirklich umgesetzt worden. Viele sind auch einfach wirklich erschöpft. Mhm. Viele der Pflegekräfte klagen über Burnout-Syndrome und entsprechend haben für morgen verschiedene Gewerkschaften das Krankenhauspersonal zum Streik aufgerufen. Also es brodelt schon allenthalben.
Wie reagiert denn jetzt die Politik, insbesondere Emmanuel Macron?
Also grundsätzlich muss man sagen, es gilt schon in allen Ballungszentren Frankreichs die höchste Corona-Warnstufe. Bars, Cafés sind geschlossen, Schwimmhallen, Sportstudios, Fitnessstudios, Restaurants sind seltsamerweise offen, aber mit sehr strengen Hygienemaßnahmen. Die Maskenpflicht wurde sehr ausgeweitet, gilt in Paris zum Beispiel generell in der ganzen Stadt, also auch unter freiem Himmel in den öffentlichen Gebäuden sowieso. Mhm. Wenn du nach Präsident Macron fragst, der hat für heute Abend ein langes Fernsehinterview angekündigt, 45 Minuten lang, und man muss davon ausgehen, dass da neue Maßnahmen angekündigt werden. Und ja, klar, ganz Frankreich spekuliert jetzt darüber, welche das sein könnten. Die wahrscheinlichste ist eine nächtliche Ausgangssperre für Paris, vielleicht auch für andere Städte. Vielleicht müssen auch nur die Geschäfte abends schließen. Vielleicht bleibt es auch bei Appellen, bei Aufrufen zur Vorsicht, zu verantwortungsvollem Handeln. Wir werden sehen. Immerhin hat der Premierminister heute Morgen einen 2-tägigen Besuch Korsikas, der ab morgen stattfinden sollte, den hat er abgesagt, was nun gedeutet wird als Zeichen dafür, dass es morgen, wie soll man sagen, neue Regularien umzusetzen gibt.
Sperrstunde, das würde dann tatsächlich aber bedeuten, dass die Menschen nach einer bestimmten Uhrzeit überhaupt nicht mehr raus dürfen?
Absolut. Das hatten wir auch ab Mitte, Ende März, dann während des gesamten April und bis in den Mai hinein. Das ging dann von 23 Uhr bis 5 Uhr. In dieser Zeit durfte man das Haus nicht verlassen, außer nun wirklich in extrem wichtigen Fällen. Also meinetwegen, wer zur Arbeit geht zum Beispiel, obwohl das ja in dieser Zeit eher unwahrscheinlich ist. Aber das würde das schon bedeuten. Das ist ein Eingriff in die Freiheitsrechte, der hier viel diskutiert wird, natürlich. Zumal viele Franzosen generell manche Regelungen etwas absurd finden. Zum Beispiel, was ich vorhin schon sagte, Bars und Cafés sind geschlossen, Restaurants nicht. Da sagt man, wieso, das kann doch nicht sein. Die Gastronomen argumentieren, glaube ich, ganz ähnlich wie in Deutschland und sagen, naja, wenn die Leute nicht in ihre Bar gehen können, dann gehen sie eben nach Hause, treffen sich da mit ihren Freunden und halten da womöglich noch viel weniger, weiß nicht, Maskenpflicht, Abstandsregeln und so ein. Also das ist schon eine gewisse grundsätzliche, wie soll man sagen, Verunsicherung und da kommt diese Sperrstunde, wenn sie denn kommt heute Abend, das wäre schon wirklich eine Steigerung der Maßnahmen.
Das heißt aber, wenn ich dich richtig verstehe, das öffentliche Leben in so Städten wie Paris ist eigentlich schon überwiegend zum Erliegen gekommen.
Na, ganz so kann man es nicht sagen. Die U-Bahnen fahren, die Busse fahren, natürlich überall mit strenger Maskenpflicht. Also so von außen betrachtet, ja, dann ist das öffentliche Leben noch nicht zum Erliegen gekommen. Okay. Aber es hat etwas, ja, schon etwas Totes. Also es gibt keine Touristen in der Stadt, das fällt schon mal wirklich sehr, sehr auf. Mhm. Bars und Cafés sind zu, damit fällt auch so eine, sagen wir mal, öffentlich sichtbare Geselligkeit weg, die ja Paris auch mit, und jeder, gerade wir Deutschen lieben ja immer diese Straßencafés und wie überhaupt das gesamte gesellige Leben auf die Straße verlegt wird. Vielleicht jetzt im Herbstwetter nicht mehr so, aber da hat man früher eben Heizpilze aufgestellt und noch den ganzen Winter durch auf der Straße gesessen. Und an solchen Sachen merkt man, dass die Theater spielen teilweise ja, die großen Häuser aber alle nicht. Und also insofern ist schon der Geist von Paris, der ist doch wirklich noch nicht zum Erliegen gekommen, aber sehr reduziert. Man muss es schon jeweils suchen. Es gibt auch immer weniger Leute, die sich noch einfach so mit Freunden treffen aus Angst vor einer Corona-Infektion oder auch, weil es kaum noch Orte gibt, wo man sich treffen kann, zumal es auch regnet in Paris. Also man kann sich nicht auch einfach an die Seine setzen. Also Paris ist schon arg gebeutelt, wie alle, ja letztlich alle Städte von Corona, aber weil Paris eben so hochgradig gesellig war und die Geselligkeit immer nach außen gekehrt hat, da merkt man das am klarsten in Corona-Zeiten, was da plötzlich fehlt.
Ja, gerade dieses gesellschaftliche Miteinander geht verloren, was natürlich aus Infektionsschutzgründen gut ist, weil die Menschen sich nicht mehr
gegenseitig anstecken. Dringend erforderlich, ja klar.
Ja. Wenn man so den Vergleich zieht, Deutschland, Frankreich, hier in Deutschland regen wir uns eigentlich immer so ein bisschen auf über die sehr unterschiedlichen Regelungen, die durch den Föderalismus zum Tragen kommen. Jedes Bundesland hat so ein bisschen unterschiedliche Regeln. Haben wir jetzt gerade eine große Diskussion auch über das Beherbergungsverbot, die nach Bundesland immer unterschiedlich gehandhabt wird. Wie ist das eigentlich in Frankreich? Gibt es da regionale Unterschiede?
Regionale Unterschiede, ja klar, es gibt regionale Unterschiede, es gibt auch regional verschiedene Interessen. Was es nicht gibt, sind wirklich gut funktionierende Strukturen. Das Problem ist vereinfacht gesagt, dass der französische Zentralstaat bei allen Dezentralisierungsbemühungen, die es ja seit Jahrzehnten gibt, zwar immer auch wirklich Kompetenzen an die Regionen abgegeben hat, ohne aber gleichzeitig selber, also als Zentralstaat, an den entsprechenden Stellen eigene Kompetenzen auch wirklich aufzugeben, also sich zurückzuziehen. Was zur Folge hat, dass sich Kompetenzen alle naslang überschneiden. Also wo der Zentralstaat noch was zu sagen hat, ein bisschen aber auch die Regionen oder eigentlich nur die Regionen, aber ein bisschen mischt Paris eben immer auch mit. Und das hat ein solches Kompetenzwirrwarr zur Folge, auch entsprechende Enttäuschung. Man hatte nach diesen Erfahrungen mit Corona im Frühjahr, da hatte die Zentralregierung in Paris gesagt, okay, die Regionen bekommen mehr Autonomie bei ihren Entscheidungen. Mhm. Aber was passierte? Viele Städte, Gemeinden haben dann doch wieder die Erfahrung gemacht, dass letztlich Paris im Alleingang entschied. Also gerade Ende September gab es dieses wirklich spektakuläre Beispiel Marseille. Mhm. Dort hatten die Stadtpolitiker tagelang Gespräche und Konsultationen mit Paris geführt. Wie geht man mit diesen damals sehr hohen Infektionszahlen schon? Wie geht man damit um? Was machen wir? Und hatte sich also tagelang abgesprochen. Und am Ende erfuhr die Marseiller Bürgermeisterin, Madame Rubirola, aus dem Fernsehen, dass von Paris aus die Schließung der Marseiller Bars und Cafés verfügt worden war. Man hatte sie nicht mal angerufen und ihr das vorher gesagt. Ja, und ich meine, und da schütteln alle die Köpfe und also das sind schon so Sachen, es ist auch kurios, die große Mehrheit der Franzosen kritisiert den Zentralstaat ständig und hier natürlich bei diesem Beispiel wieder sehr, genauso wie übrigens auch den Präsidenten, aber gleichzeitig haben die Franzosen dann wiederum enorme Erwartungen an diesen Zentralstaat. Letztlich schauen eben doch alle wieder nach Paris oder letztlich schauen doch alle wieder auf den Präsidenten, so sehr sie ihn auch immer kritisiert haben. Und so wirkt dieses ganze System, wie soll ich sagen, wie in seinen Strukturen gefangen. Und die große Konfusion und auch eine große Verunsicherheit, die daraus kommt, das ist dann schon beeindruckend groß.
Wenn du so ein bisschen die Mentalität auch im Umgang mit Corona vergleichst, zwischen Deutschland, du bist ja aktuell in Berlin, und Frankreich, was fällt dir da auf?
Also die Menschen gehen nach meinem Eindruck schon jeweils sehr ähnlich mit Corona um. Was auffällt oder sich einen wirklich von ganz alleine oft immer wieder in den Vordergrund drängt, das ist wirklich, wie ich eben beschrieben habe, dieses Organisationsdurcheinander, diese Frage der Kompetenz, wer darf was regeln, wer muss welche Regeln befolgen oder auch nicht. Manche Präfekturen haben sich ja auch schlichtweg geweigert, zum Beispiel Direktiven aus Paris zu befolgen. Da sitze ich dann manchmal und denke mir, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich meine, in Deutschland gibt es dieses Nebeneinander, 16 Bundesländer, alle sehr unterschiedlich, gibt es auch Regelchaos, das nicht zu durchblicken ist. Aber mir kommt es so vor, als ob da doch immerhin die Grundkompetenzen klar verteilt sind. Und das ist in Frankreich zumindest dem Eindruck nach anders. Also tatsächlich sind auch da die Kompetenzen verteilt, aber der Umgang damit ist ein so schwimmender, das hat schon so etwas grundlegend Verwirrendes, auch Unübersichtliches und trägt wirklich, glaube ich, zur allgemeinen Verunsicherung in Frankreich sehr bei.
Und inwieweit sind die Maßnahmen tatsächlich akzeptiert? Also die Maskenpflicht gilt ja in vielen Städten tatsächlich überall, auch im Draußen. Halten sich die Menschen daran?
Grundsätzlich schon. Die Statistiker haben in der Gruppe der unter 30-Jährigen seit dem Sommer eine wachsende Sorglosigkeit zu beobachten. Die Zahl der erklärten Gegner der Anti-Corona-Maßnahmen ist deutlich geringer als in Deutschland. Also auch derartige Demonstrationen, wie man sie in Deutschland erlebt hat, gab es und gibt es in Frankreich nicht. Was ein echtes Problem darstellt in Bezug auf die Akzeptanz, ist, dass die Maßnahmen der Regierung in sich auch noch uneinheitlich sind. Also vom Präsidenten weiß man, dass er auf jeden Fall die Wirtschaft am Laufen halten will. Man hört aus dem Élysée, er müsse immer von Premierminister Castex und dem Gesundheitsminister Véran des Öfteren zu härteren Maßnahmen gedrängt werden. Der Premierminister Castex hat dann Bars und Cafés schließen lassen. Arbeitsministerium empfiehlt dringend Arbeit im Homeoffice. Gleichzeitig ließ das Sportministerium Fans in den Stadien zu. Auch da stehen die Franzosen kopfschüttelnd davor, haben das Gefühl, als würde jedes Ministerium seine eigene Politik verfolgen. Und insofern wird eine zentrale Regierungsautorität vielerorts immer weniger als solche wahrgenommen oder begriffen und wird entsprechend dann auch immer weniger akzeptiert. Das ist schon so.
Ich finde das spannend, weil wir reden hier in Deutschland immer wieder darüber, dass sich in der Corona-Krise so die Schwierigkeiten von bestehenden Systemen zeigen. Und das, wenn ich dich richtig verstehe, zeigt sich jetzt auch in Frankreich. Da, wo es vorher schon Probleme gab, treten sie jetzt noch stärker zutage.
Absolut. Also man hatte zum Beispiel immer gesagt und auch zu Recht, wie ich finde, das Gesundheitssystem in Frankreich sei eigentlich sehr gut. Und das ist es auch in der Tat. Aber jetzt, Zeiten der Corona-Pandemie im März, April, da zeigte sich plötzlich, dass die Regionen autonom nicht handlungsfähig sind, weil sie eben sich entweder wirklich weisungsbefugt nach Paris schauen oder weil sie nur das Gefühl hatten, sie müssten sich nach Paris richten. Man hat zum Beispiel private Testlabors nicht benutzt, weil der Staat, also der Zentralstaat, sozusagen die Hand drauf hatte, von Paris aus das alles organisierte, welche Labors dürfen testen, welche nicht. Und da kamen natürlich nur aus Pariser zentralstaatlicher Sicht nur staatliche Labore in Frage. Und also hat man so agiert und die Privaten hatten nichts zu tun. Bei privaten Kliniken, als es dann später um die Aufnahme von Corona-Patienten geht, da war das ganz genauso. Und da wurden plötzlich dieses teilweise auch absurde dieses französischen Systems mit dem Zentralstaat, der zwar Kompetenzen versucht abzugeben, aber es am Ende doch nicht wirklich tut. Das wurde anhand von Corona außerordentlich und überdeutlich sichtbar und hat auch wiederum wirklich dazu geführt, dass es dann Verfassungsdebatten gab, wie man das ändern kann. Aber das sind natürlich Projekte, die Jahre brauchen.
Aber in seinen Ausprägungen dann teilweise doch dem, was in Deutschland passiert, sehr ähnlich. Jürgen, ich danke dir für die Einblicke.
Gerne.
Sollten Familien mit großem Grundbesitz, die nach 1945 in der späteren DDR enteignet wurden, sollten die ihre Besitztümer zurückbekommen, wieder in ihre Burgen einziehen dürfen? Sollten sie gar entschädigt werden dafür, dass sie enteignet wurden? Das ist ja eine Debatte, die an Dynamik gewonnen hat, seit die Hohenzollern entsprechende Ansprüche geltend gemacht haben. Und das ist auch großes Thema bei uns im Deutschlandfunk Feature. Läuft im linearen Programm erst am kommenden Freitag, am 16., ist jetzt aber schon in allen Podcast-Apps verfügbar. Im Deutschlandfunk Feature Feed. Ich habe es runtergeladen, freue mich sehr, werde das jetzt mit in den Feierabend nehmen und mich damit auch verabschieden. Das war der Tag an diesem 14.10.2020, Mittwoch. Für Fragen und Feedback erreichen Sie uns wie immer per Mail an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Tschüss.